ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Jessica Wiener hier. Ich grüße Sie. Die Maul- und Klauenseuche hat sich nicht weiter ausgebreitet. Es bleibt Stand jetzt bei dem einen Ausbruch auf einem Hof in Hönow bei Berlin. Deshalb läuft auch das Transportverbot für Klauentiere in Brandenburg in der Nacht aus. Eine gute Nachricht für die Bauern. Woher und wie die Seuche nach Hönow gekommen ist, darüber rätseln die Experten weiter, berichtet rbb24-Reporterin Silvia Tix.
Peter Nitschke leitet Sielmanns Naturlandschaft in der Döberitzer Heide. Seltene Wisente, aber auch Galloway-Rinder und Wasserbüffel streifen hier frei umher. Sie alle sind als Paarhufer gefährdet durch die Maul- und Klauenseuche, kurz MKS. Deshalb atmete Peter Nitschke heute früh im Inforadio hörbar auf.
Ja, erstmal natürlich erleichtert. Es ist erfreulich, dass bis dato kein weiterer Fall bestätigt wurde. Andererseits sind wir nach meiner Einschätzung sicher noch einige Wochen von einer vollständigen Entwarnung entfernt. Wir befinden uns weiter in Alarmbereitschaft, zumal ja die Herkunft und der Weg, auf dem das Virus eingetragen wurde, eben noch nicht klar identifiziert wurde.
Und das ist das Problem bei aller Freude über ein mögliches Ende des solchen Ausbruchs. Zwar konnten die Fachleute des zuständigen Friedrich-Löffler-Instituts eine Frage inzwischen beantworten, welchen Serotyp das Virus trägt, mit dem die Wasserbüffel in Hönow infiziert waren. Nah verwandte MKS-Viren kommen im Nahen Osten und Asien vor. Aber mehr weiß man noch nicht, sagt Benedikt Kaufer, Leiter des Instituts für Virologie im Fachbereich Tiermedizin an der FU.
Man kann später natürlich auf Sequenzbasis eventuell eingrenzen, aus welcher Region das Virus gekommen sein könnte.
Aber da gibt's viele Möglichkeiten. Laut Professor Kaufer ist die Maul- und Klauenseuche weit verbreitet in Teilen Asiens und dem Nahen Osten. Und sogar wenn man die Ursprungsregion näher eingrenzen könnte, wie kam das Virus von dort hierher und wann? MKS hält sich jahrelang auch in getrocknetem Zustand. Wir können über seinen Weg nach Brandenburg nur spekulieren, meint der Virologe.
Zum Beispiel über Futtermittel, die transportiert wurden, aber auch unzureichende Biosicherheitsmaßnahmen. Sprich, dass jemand irgendwo in einem Land war, in dem das Virus vorkommt, das dann an seinen Schuhen oder Kleidung hatte und dann eben mit den Wasserbüffeln Kontakt hatte und dadurch natürlich das Virus auf die Tiere übertragen hat. Aber wie gesagt, das ist aktuell nur Spekulation und wir müssen dann natürlich auf die Daten warten.
Trotz dieser unklaren Lage sind ab Samstag Tiertransporte von Rindern, Schweinen und Kameltieren wie Alpakas oder Lamas in Brandenburg wieder erlaubt. Eine Eilverordnung, die diese Transporte verboten hatte, läuft Freitagabend aus, weil es bislang keine neuen MKS-Fälle gibt. Die Schutz- und Überwachungszonen rund um den Wasserbüffelhof in Hönow bleiben aber vorerst bestehen. FU-Virologe Benedikt Kaufer hofft, dass es bei dem einen Ausbruch in Hönow bleibt und dass die Experten den Virusfall am Ende noch knacken werden.
Man muss natürlich die Indizien verfolgen, eben auch die Leute befragen, die mit den Tieren Kontakte haben. Da ist natürlich ein Haufen Arbeit noch zu tun und man muss ja immer optimistisch bleiben, dass wir auch da die Fährte aufnehmen und dann verstehen, wie das eben eingetragen wurde nach Deutschland.
Das sagt der Virologe der Freien Universität Berlin zur Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Brandenburgs Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete sind nicht unbedingt ein sicherer Ort. Im Jahr 2023 gab es laut Innenministerium im Durchschnitt an jedem dritten Tag einen Fall von schwerer oder gefährlicher Körperverletzung. Opfer sind ganz überwiegend auch die Bewohner der Unterkünfte. Stellt sich die Frage, was ist der Hintergrund für diese Taten und was wird getan, um die Situation zu verbessern? rbb24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich informiert.
Eine engmaschige Betreuung von Anfang an. Das ist das Konzept in der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Eisenhüttenstadt. Sei es bei der Beratung zum Verfahren oder beim Abschätzen von potenziellen Problemen mit einzelnen Asylsuchenden, erklärt Olaf Jansen, der Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung.
Die werden bei uns gleich bei Ankunft von unserem Psychologen in ein sogenanntes Screening-Gespräch eingeladen. Und wir versuchen im Prinzip Menschen, die entweder als Opfer in Betracht kommen oder einfach ein Problem haben in ihrem Verhalten, verhaltensauffällig sind, fachlich wirklich genau anschauen zu lassen, sodass man guckt, was kann man machen, damit die Person keine Gefahr für sich selbst oder für andere ist.
Trotzdem kommt es auch unter den Bewohnern der ZABH zu Konflikten, meist wegen der unterschiedlichen Kulturen und Gewohnheiten, so Jansen.
Das fängt meistens mit zwei Leuten an und dann zieht das Kreise, wenn man nicht schnell handelt und dann schnell dazwischen geht und möglichst auch schnell Konsequenzen zieht. Ja, und da sind wir hier natürlich in einer deutlich besseren Situation. Also wir haben da alle Möglichkeiten und Mittel. Wir haben 4 Standorte, wir können die Leute also schnell umverteilen und dadurch also beginnende Auseinandersetzungen schon im Keime ersticken.
Diese Möglichkeiten haben die Städte und Gemeinden oft nicht. Deshalb kommt es in den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete auch vergleichsweise öfter zu Eskalationen als in der Erstaufnahme. Hier hat man in den vergangenen Jahren umgestellt auf Deeskalation und Prävention. Mit Erfolg, sagt Danilo Schrape. Er leitet seit 7 Jahren den Lagedienst in Eisenhüttenstadt.
Kriminalität ist nicht nur ein Phänomen in der GU, sondern auch in unserer deutschen Gesellschaft. Also wir haben engen Kontakt auch mit der Kriminalpolizei und die bestätigt uns das auch. Klar gibt es immer wieder Bewohner, die auffallen, aber das sind dann auch Einzelfälle.
Bewohner Yasser Hlal aus Syrien lebt seit 3 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung und hat bisher nur gute Erfahrungen mit dem Wachschutz gemacht.
The security take their role exactly with also a gentleman way, very respectful with all the people here.
Die Sicherheitsleute verhielten sich freundlich und respektvoll, sagt Hlal. Er habe bisher keine größeren Konflikte erlebt. Die engmaschige Betreuung und die Konzepte zur Deeskalation seien ein Vorteil für die Menschen in der Erstaufnahme, sagt auch Sebastian Sedelmeier. Er leitet die Politikabteilung bei der Hilfsorganisation UNICEF. Doch grundsätzlich seien größere Gemeinschaftsunterkünfte nie optimal, um Gewalttaten zu verhindern.
Die Zeit, die Menschen in größeren Unterkünften verbringen, die zu reduzieren, müsste im Interesse aller sein, weil eben der Stress in so einer Unterkunft dann nochmal maximal erhöht ist. Die Menschen, die ja sowieso schon aus problematischen Geschichten nach Deutschland gefunden haben, sind dann nochmal zusätzlich unter Stress, können wenig für sich selbst sorgen. Und das geht für eine Weile, aber eben nicht über Jahre.
Klar sei aber auch, die Wohnsituation entschuldige keine Taten. Da sind sich alle Beteiligten einig. Doch kürzere Verfahren, eine bessere Betreuung und weniger große Unterkünfte – das alles könnte helfen, die Zahl der Straftaten dort zu reduzieren.
RBB 24 Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst. In Berlin-Friedenau hat an der Bergius-Schule eine Steuerungsgruppe aus Politik, Elternvertretern und Schulleitung getagt. Sie erinnern sich, am Mittwoch hatten schulfremde Jugendliche einen Siebtklässler geschlagen und gejagt. Jetzt wolle man gemeinsam nach Lösungen suchen, hieß es. RBB 24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart war noch mal an der Schule. Hier seine Reportage.
Berlin-Friedenau, eine Polizeistreife, fährt an der Bergius-Schule vorbei. Eine Schülergruppe läuft über die Straße, flotte Sprüche, keine Interviews. Die Schulleiterin lässt sich entschuldigen, Sitzungen. Am Mittag tagt die Steuerungsgruppe. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hatte im RBB gesagt, was sie sich davon verspricht.
Es geht darum, Schulaufsicht, Schulgemeinschaft, Schulleitung, aber auch Elternvertreter an einen Tisch zu bekommen, sowohl die geforderten Maßnahmen als auch zusätzliche zu besprechen. Es geht um schulpsychologische Angebote, um Sozialarbeit, es geht aber auch externe Partner, die mit vielleicht herausfordernden Schülern nochmal anders arbeiten. Manche Angebote waren nicht so zielführend, von der Schulgemeinschaft nicht gewollt. Ich hoffe trotzdem, dass wir da jetzt Stück für Stück weiter vorankommen.
Die CDU-Politikerin beklagte im RBB, sie habe der Schule bereits seit November einen Wachschutz vorgeschlagen. Rausgeschmissenes Geld wäre das, urteilt Gesamtelternvertreter Andreas Tewald. Die Tür der Schule sei ohnehin zu, sagt er, da komme keiner rein.
Die Frage, die hier im Raum stand, immer war, man bräuchte einen Pförtner, der Kinder daran hindert, die Schule unerlaubt zu verlassen. Die Aufsichtspflicht liegt bei der Lehrkraft. Das heißt, wenn die dann hier draußen irgendwas anstellen und es gibt Ärger, hat die Lehrkraft ein Problem.
Dass Schulfremde einen Siebtklässler jagten, versuchte die Schulleiterin als Problem von außen darzustellen. Diese Schüler sind genervt von den Negativschlagzeilen über ihre Schule.
Es gibt ein paar Leute, nicht viele, die sind ein bisschen, also die machen Probleme, aber die Mehrheit ist normal.
Die übertreiben richtig mit den Schlagzeilen und so, ja.
Dass die Schule durchaus auch intern Probleme hat, zeigt der Brandbrief der Lehrer an die Schulaufsicht vom vergangenen November. Auch Andreas Tewald beschönigt nichts.
Zum Teil sind sehr viele Kinder da, die eine nicht deutsche Muttersprache haben. auch die Eltern sich nicht sehr stark kümmern. Aus Clanfamilien gibt es offenbar hier Kinder, was die Sache auch nicht immer einfacher macht. Dann gibt es viele Kinder, die offenbar auch keinen Respekt haben, die verhaltensauffällig sind und die dadurch jeden Unterricht oft genug schwierig machen. Und dann müssen sozusagen die Kinder, die ja Bildung brauchen, auch geschützt werden vor diesen Kindern. Und dazu braucht man Unterstützung oder man braucht Personal, Traumapädagogen, Sozialpädagogen, um sozusagen mit einer solchen Klientel umgehen zu können.
Die Verwaltung habe nach dem Brandbrief viel Zeit verstreichen lassen, kritisiert der Gesamtelternvertreter. Deshalb hatte er auch Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die bezirkliche Schulaufsicht gestellt. Die hatte einen Termin platzen lassen. Der Schulverwaltung wirft er vor:
Ich glaube, die führen da so ihr Eigenleben und versuchen immer nachzuweisen, dass sie eigentlich alles ganz toll machen. Und wenn es Probleme gibt, sind immer Lehrkräfte oder die Schulleitungen dran schuld. Und dass die Senatoren sich da offenbar jetzt da auch in diese Richtung bewegt, da hatte ich mir jetzt verantwortliche Politik in Berlin ein bisschen anders vorgestellt.
Nach der Jagd auf den Siebtklässler gäbe es nun viel Unruhe unter den Eltern, berichtet Tewald.
Also ich habe auch viele Mails jetzt bekommen, droht hier Gefahr für mein Kind. Es gab wohl auch Abmeldungen von der Schule gestern. Mein Kind kommt heute nicht in der Schule, das soll man zu Hause.
Für den 28. Januar hat Tewald die Schulaufsicht des Bezirks, Lehrer, Eltern und Schüler zu einem Treffen eingeladen. Noch bis Montag patrouilliert die Polizei zu Schulbeginn morgens und zu Schulschluss nachmittags an der Schule.
Der Bericht von rbb24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodger. Einerseits ist die Straßenbahn M8 eine ganz normale Linie, die vom Berliner Hauptbahnhof bis nach Ahrensfelde fährt. Andererseits ist sie Namensgeberin für eine ganz besondere Veranstaltung in Marzahn. Die Lesenacht an der M8, immer am dritten Samstag im Januar. Die Idee dazu hatte damals Reinhard Kneist vor 8 Jahren. Er hatte eine ähnliche Lesenacht in Neustrelitz erlebt und das fand er spannend.
Irgendwann kam es im Hinterstübchen, könntest du sowas in Marzahn machen. Marzahn ist Kultur schwierig zu organisieren und da habe ich gedacht, wie machst du es, dass du das hinkriegst? Und da fiel mir das ein mit der Straßenbahn. Dass man sozusagen entlang der Straßenbahn, dass man das fußläufig erreichen kann.
Ohne Auto, ohne lange Anfahrt, direkt vor der Tür.
Wir haben angefangen mit 3 Leseorten und 2 Autoren, die also 2-mal das Gleiche gelesen haben an dem Abend.
Heute ist das Ganze auf 10 Veranstaltungsorte und 30 Autorinnen und Autoren angewachsen. Alle lesen aus ihren eigenen Werken. Das zu organisieren braucht tatsächlich eine Menge freiwilliger Helfer. Eine von ihnen ist Grafikerin Antje Pübke. Jedes Jahr kümmert sie sich um Werbeflyer, neue Leseorte und Sponsoren.
Mit den Sponsoren ist es so, dass wir tatsächlich dann hausieren gehen, sage ich. Also wir sind zum Beispiel vergangenes Jahr bei der Sitzung vom Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftskreis dabei gewesen. Und dort haben wir dann ganz offensiv geworben für die Veranstaltung. Und das ist uns auch gelungen, ein paar Leute mit ins Boot zu holen, was ich sehr schön finde.
Sponsoren sind deshalb so wichtig, weil die Besucher am Ende nur 20 Euro bezahlen für eine ganze Nacht voller Kultur. Alle Leseorte liegen entlang der Straßenbahnlinie M8. So wird außer in der Dorfkirche Marzahn zum Beispiel auch in einer Tanzschule, in einem Mieterclub oder auch im Autohaus von Jörg Lessing gelesen. Der Autoverkäufer ist gern Gastgeber für diese besondere Veranstaltung.
Wir haben vor 4 Jahren durch Zufall, waren wir ganz normale Zuhörer bei der Lesenacht in Altmarzahn. Und wir fanden die Idee gut und sind mit dem Reinhard Kneist ins Gespräch gekommen und ja, haben uns beworben und das ist jetzt das dritte Jahr, dass wir daran teilnehmen und uns gefällt es.
Die nächste Lesenacht ist schon morgen und sie ist auch für Kurzentschlossene geeignet, betont Antje Pübke.
Man kann einfach vor Ort sich einfinden und dort Karten kaufen. Die Orte sind meistens thematisch so belegt, dass sie entweder mehr oder weniger Publikum ziehen und die großen Orte haben auf jeden Fall immer noch Kapazitäten. Also man kann einfach sich am Abend entscheiden und man muss natürlich vorher auf die Webseite gucken und sich da sein Programm zusammenstellen.
Im Angebot sind Krimis, Erotik, Märchen, Biografien, Satire und Abenteuer. Alle verbunden durch die Straßenbahnlinie M8 in Marzahn.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.